Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2011. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Kroos übergeben. Bitte schön.
Dankeschön. Schönen guten Morgen aus München. Ich begrüße Sie zur Präsentation der detaillierten Ergebnisse des ersten Quartals 2011, durch die Sie jetzt Oliver Bethe, Vorstand der Allianz SE, führen wird.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen für die Allianz Zeit nehmen. Wir wissen ja, sehr viele Unternehmen kommen heute mit Zahlen an den Markt. Also es ist sehr nett, dass Sie mir gleich zuhören und Fragen an uns richten zu unseren Zahlen im ersten Quartal. Die Zahlen des ersten Quartals, so viel vorab, waren natürlich sehr stark geprägt durch die vielen Naturkatastrophen, die weltweit auf uns eingehagelt sind. Wichtiger dabei ist aber eigentlich, dass wir nicht auf uns eingehagelt sind, sondern auf unsere Kunden. Also wir sind ja dafür da, unsere Kunden zu schützen und haben auch sehr viel im Moment damit zu tun, unseren Kunden zu helfen. Und das prägt die Arbeit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen draußen zum jetzigen Zeitpunkt. Weltweit, es sind ja nicht nur Katastrophen gewesen in Japan, in Australien, Neuseeland. Wir hatten gestern auch ein Erdbeben in Madrid, wo wir noch keine aktuellen Informationen haben, was passiert ist, aber wir kümmern uns um unsere Kunden, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Also ein sehr beeindruckendes Quartal, was dieses Thema angeht. Ich würde ganz gern Ihnen die verschiedenen Highlights geben, der Zahlen des ersten Quartals auf der Seite 3 und werde dann sukzessive, wie üblich, durch die einzelnen Komponenten, das Gruppenergebnis, die einzelnen Segmente und dann mit einer Zusammenfassung in ca. 30 Minuten aufhören. Falls zwischendurch etwas unklar sein sollte oder ich mal wieder zu schnell rede, bitte einfach dazwischen. Wir adressieren dann gerne auch im Anschluss Ihre Fragen. Die Allianz hatte trotz dieser Herausforderung eigentlich ein recht ordentliches erstes Quartal 2011. Mit 29,9 Milliarden Euro haben wir einen sehr hohen Umsatz verzeichnet. Das ist übrigens der zweithöchste Umsatz aller Zeiten. Wir vergleichen ihn immer mit dem Vorjahresquartal, das das absolute Rekordquartal war. Aber langfristigen Vergleich sehr, sehr erfolgreiche Zahlen. Und damit befinden wir uns weiter auf einem guten Wachstumskurs. Unser operatives Ergebnis fast auf Vorjahresniveau, obwohl wir erheblich höhere Schäden haben aus Naturkatastrophen. Sie werden es gleich sehen. Wir haben bisher vorgesorgt 737 Millionen Euro. Signifikant mehr als im Vorjahr, die auch schon sehr, sehr hoch waren. Das Netto-Quartalsergebnis, der Jahresüberschuss, liegt mit 915 Euro unter dem Vorjahreswert, knapp 700 Millionen. Das hat mehrere Effekte. Das sind nicht nur Naturkatastrophen, sondern das liegt auch an einem niedrigen, nicht operativen Ergebnis. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es sind zwei wesentliche Teile. Im Vorjahr haben wir Gewinne realisiert aus der Veräußerung von Anteilen an ICBC, der chinesischen Bank. Und wir hatten positive Erträge aus der Wertentwicklung der Warrants bei unserem Investment in die Hartford. Die Warrants werden Markt zu Markt bewertet, sind sehr volatil. Im letzten Jahr waren sie positiv, in diesem Jahr negativ. Der Spread wirkt sich hier aufs Nettoergebnis. Und wir haben in diesem Quartal eine temporär höhere Steuerquote zu verzeichnen. Die wird sich in diesem Jahr normalisieren. Alle diese drei Effekte tragen dazu bei, rein technisch, dass wir in diesem Quartal einen niedrigeren Jahresüberschuss ausweisen. Wie gesagt, das wird sich im Laufe des Jahres wieder normalisieren. Wir sind da sehr zuversichtlich. Und unsere Kapitalposition ist nach wie vor sehr solide, liegt an der Spitze unserer Industrie und unser Rating ist nach wie vor sehr stabil. Meine Damen und Herren, auf der Seite 4 sehen Sie die Entwicklung entlang der verschiedenen Quartale in der üblichen Darstellung. Hier kann man sehr schön eben den Punkt sehen, dass trotz dem Rückgang gegenüber Q1 2010 wir nah an einem Rekordquartal waren mit 29,9 Milliarden Umsatz, das operative Ergebnis mit 1,66 Milliarden Euro, fast auf Vorjahresniveau und den Jahresüberschuss habe ich eben beschrieben. Dann haben wir die Darstellung für die Kapitalposition auf den Folgeseiten gegenüber den Vorjahren leicht angepasst. Wir gucken uns auf der linken Seite die Finanzkonglomerate Solvabilität an. Die hat mit 180% ein sehr solides Niveau erreicht. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich Zinsänderungen, die für unser Geschäft ja sehr wichtig sind, hier nicht widerspiegeln. Wichtiger ist die Entwicklung des Eigenkapitals. Das Eigenkapital ist leicht niedriger gegenüber dem Jahresende. Auch lassen Sie mich das kurz erklären, woher das kommt. Normalerweise würde man ja erwarten, dass bei einem Quartalsergebnis für Aktionäre, also nach Minoritäten von rund 860 Millionen Euro, das Eigenkapital steigt. Aber wir haben im Eigenkapital immer zwei Positionen, die für Volatilität sorgen. Nämlich das sind einmal die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Differenzen aus Währungsumrechnung. Beide Werte waren in diesem Quartal negativ. Durch höhere Zinsen sind die nicht realisierten Gewinne auf der Fixed-Income-Seite insbesondere, also in festverzinslichen Wertpapieren, sorry für die Anglizismus, um rund 1 Milliarde zurückgegangen. Und aufgrund von veränderten Währungskursen sind die entsprechenden Positionen um rund 776 Millionen Euro rückgängig. Dadurch reduzieren sich das Eigenkapital von 44,5 auf 43,6 Milliarden Euro. Also ganz wesentlich beeinflusst von der Veränderung dieser beiden Positionen. Und das geht immer mal rauf und runter. Wir rechnen auch gerade bei den Wechselkursen mit Volatilität. In Summe trotzdem unsere Kapitalposition auch im Wettbewerbsvergleich sehr solide. Auf der Seite 7 sehen Sie die Entwicklung des Gesamtumsatzes für das Quartal nach einzelnen Segmenten. Gegenüber dem Vorjahresquartal das gesamte Wachstum minus 2,2%. Schadenunfallversicherung plus 1,8%, Leben und Kranken 7,1% negativ. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Wir hatten ein sehr, sehr starkes Quartal im Vorjahr. Der Vergleich täuscht über die Tatsache hinweg, dass wir in vielen Bereichen sehr gute Entwicklungen hatten. Und im Asset Management setzt sich die Erfolgsgeschichte weiter fort. Trotz steigender Zinsen legt unser Fixed-Income-Geschäft weiter zu. Das war so nicht zu erwarten, also wirklich hervorragende Ergebnisse im Asset Management. Und das zeigt eben in Summe auch die schöne Diversifikation, die wir in unserem Portfolio haben. Vielleicht darf ich jetzt Ihren Augenmerk lenken auf die Entwicklung des operativen Ergebnisses auf der Seite 8. Wir stellen wieder die einzelnen Segmente und die Gruppenveränderungen dann in absoluten Beträgen auf der rechten Seite dar. Das Asset Management plus 13%, das Corporate und Sonstiges plus 11% balancieren sehr schön die Veränderung in der Schadenunfallversicherung durch höhere Naturkatastrophen, eben reduziert um 6,9%. Und die Leben- und Krankenversicherung zurückläufig um 15,9%. Vielleicht, wenn Sie die 700 Millionen interpretieren wollen, wir haben in unserem Ausblick ja ein für den operativen Profit zum Jahresende eine Spannbreite gegeben zwischen 2,2 und 2,8 Milliarden Euro. Wir wären mit den 700 Millionen genau on course für das obere Ende unseres Ausblicks. Das heißt, wir sind eigentlich relativ zu unseren Plänen recht zufrieden mit den Ergebnissen in diesem ersten Quartal, denn nach wie vor belasten niedrigere Zinsen unsere Ergebnisse. Wir passen auch die Kreditierungsrichtlinien für unsere Produkte an. Das erklärt einen Teil des Rückgangs hier. Und wie gesagt, auf der Realisierungsseite sind wir sehr, sehr zurückhaltend, gegeben das sehr volatile Kapitalmarktumfeld. Also wir sind mit dem Ergebnis relativ zum Umfeld zufrieden und über das Schadenunfallsegment werden wir uns gleich nochmal im Detail unterhalten. Auf der Seite 9 die Entwicklung des nicht operativen Ergebnisses ist für einen Nicht-Finanzfachmann immer sehr komplex, deswegen lassen Sie mich die zwei, drei wichtigsten Punkte auf dieser Seite beschreiben. Eine wesentliche Entwicklung erkennen Sie in der ersten Zeile, die übrigens historisch immer sehr volatil war. Sie sehen das auch im Vergleich zum ersten Quartal von 09. Die realisierten Gewinne sind sehr stark getrieben von dem Kapitalmarktumfeld. Die lagen im ersten Quartal bei 303 Millionen Euro, damit knapp 400 Millionen unter dem ersten Quartal von 2010, was sehr stark war, insbesondere eben durch die Realisierung auf ICBC. Die lagen im letzten Jahr bei 522 Millionen Euro im Vergleich zu 129 Millionen Euro in diesem Jahr, also signifikant weniger, wie entsprechend vorhergesagt. Übrigens betragen die noch nicht realisierten Gewinne auf den verbleibenden Bestand an ICBC rund 221 Millionen Euro. Der Zinsaufwand für Fremdfinanzierung stabil bei 2,520 Millionen Euro. Aus den vollkonsolidierten Private Equity Investments haben wir reduzierte Verluste von jetzt noch 19 Millionen Euro. Restrukturierungsaufwendungen waren in diesem Quartal relativ zu vernachlässigen. Und die sogenannten akquisitionsbedingten Aufwendungen, die sich ja wie in der Vergangenheit beziehen auf den geplanten Ankauf von sogenannten Bean Units bei PIMCO, liegen leicht oberhalb des Planes, weil sich die Profitabilität von PIMCO eben sehr schön entwickelt. Allerdings haben wir zum jetzigen Zeitpunkt knapp 88% aller B-Units bereits erworben. Es sind noch knapp 17.000 B-Units im Umlauf, die wir in nächster Zeit erwerben werden. Und dann fließt der gesamte Profit aus PIMCO auch direkt als Net Nettoeinkommen oder Jahresüberschuss an die Allianz. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, wir sind sehr zufrieden, dass durch den Auskauf der Minoritäten hat PIMCO in diesem Quartal oder hat Asset Management, to be precise, Asset Management 300 Millionen Euro den besten Jahresüberschuss geliefert aller Zeiten. Die sonstigen nicht operativen Aufwendungen habe ich wie beim Jahresende aufgegliedert in zwei Positionen. Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte, die sind nicht besonders wichtig in diesem Quartal. Bedeutender sind die zum Zeitwert aktivierten, bewerteten Finanzaktiva und Passiva. Im Vorjahresvergleich eine Veränderung um knapp 180 Millionen Euro. Und hier verwirkt sich, wie eben beschrieben, vor allen Dingen die Bewertungsveränderung für die Warrants bei der Hartford, für die Hartford ein. Der Hintergrund für die, die es technisch interessiert, die Hartford hat die Dividende erhöht und die Aktie hat darauf nicht besonders stark reagiert. Das führt in der Bewertung der Warrants zu einem niedrigeren Marktwert, den wir jedes Quartal abbinden. Wir können das sehr schwer vorhersagen, diese Position. Sie kann im nächsten Quartal schon wieder ganz andersrum aussehen. In Summe darf ich Ihnen vielleicht mal mitteilen, unser Investment in die Hartford über die drei Anlagetitel, Aktien, Warrants und Schuldverschreibung war nach wie vor hochattraktiv mit sehr, sehr guten Renditen. Letzte Bemerkung, die ich gerne machen würde zu dieser Seite, ist, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite lenken darf, wir weisen immer die Bestand an nicht realisierten Gewinnen und Verlusten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere aus. Und durch die gestiegenen Zinsen, wie eben beschrieben, sind vor allen Dingen die Gewinner die nicht realisiert sind, aus festverzinslichen Wertpapieren von knapp 3,2 Milliarden Euro auf 1,5 Milliarden Euro zurückgegangen, wie zu erwarten in einem steigenden Zinsumfeld. So, der Quartalsjahresüberschuss auf der Seite 10 leitet sich also aus den beiden Komponenten operatives Ergebnis, wie wir eben beschrieben haben, und nicht operatives Ergebnis ab. Abschließend die Bemerkung zum Steueraufwand. Wir haben in diesem Quartal einen effektiven Steuersatz von 38,4% zu verzeichnen gehabt. Das vergleicht sich mit einer Steuerquote im ersten Quartal von 2010 von 19,5%, die besonders begünstigt war im letzten Jahr durch das STIKO-Urteil. Wir haben letztes Jahr intensiv darüber geredet. Und deswegen ergibt sich auch im Jahresüberschuss also eine starke Veränderung. Beide Steuersätze waren im Quartalsvergleich nicht repräsentativ für das Gesamtjahresergebnis. Und ich bitte nochmal darauf hinzuweisen, so Jahresüberschusszahlen auf Quartalsebene sind keine gute Indikation, insbesondere wenn sie getrieben sind durch Steuerraten für das Gesamtjahresergebnis. Das waren die Gruppenkennzahlen im Wesentlichen. Ich würde deswegen jetzt gerne übergehen auf den Bereich der Schadenunfallversicherung, beginnend mit der Seite 12 in Ihrer Unterlage. Ja, Naturkatastrophen sind das Thema für diese für unsere Industrie im Moment. Auch die Allianz wurde davon betroffen, wie schon beschrieben, auch schon auf unserer Hauptversammlung. Und ich gehe darauf gleich im Detail nochmal ein. Der Umsatz ist gestiegen um 1,8% brutto, bereinigt um Wechselkurse knapp 20 Basispunkte. Ich gehe darauf nochmal ein, dass wir nach wie vor in einigen Märkten Volumen verlieren, ganz gezielt, um unsere Portfolien in der Marge zu schützen. Auf der anderen Seite kommen jetzt dankenswerterweise Preiserhöhungen, die wir machen müssen, auch durch höhere Schadenbelastung im Portfolio an. Und dadurch können wir diese Abgangsverluste ausgleichen durch höhere Volumen. Das operative Ergebnis, haben wir schon gesagt, sinkt um knapp 7% auf 663 Millionen fürs Quartal. Die Schadenkostenquote beträgt 101,3%, nicht überraschend. Trotzdem werden Sie gleich sehen, ohne Naturkatastrophen ist der Trend auf der sogenannten Geschäftsjahresschadenquote sehr positiv. Stabilisiert sich unter 70%, also unser Portfolio entwickelt sich in Summe sehr schön. Und wenn wir die Naturkatastrophen auf ein Normalmaß übers Jahr reduziert sehen, kommen wir auch mit guten Ergebnissen am Ende des Jahres raus. Die Naturkatastrophen machen übrigens in diesem Quartal allein 7,6% aus, also eine sehr hohe Belastung. Ich weise aber darauf hin, dass das im Wettbewerbsvergleich sehr auskömmlich ist und vor allen Dingen weise ich auch darauf hin, dass im Unterschied zu vielen, vielen anderen Diskussionen, die wir haben mit Wettbewerbern, wir trotzdem in der Lage sind, eine sehr ordentliche operative Profitabilität zu zeigen. Fast alle internationale Wettbewerber haben schlechtere Zahlen. Das zeigt auch die Stärke unseres Portfolios. Die Seite 13 gibt Ihnen die wesentlichen Wachstums- und Dimensionen nach den einzelnen Ländergruppen wieder. Das sind ja ausgewählte Märkte, nicht alle, sondern unsere größten Märkte. Die deutschsprachigen Länder, Europa einschließlich Südamerika, die globalen Lines, Wachstumsmärkte und NAFTA. Und wir haben ein sehr heterogenes Bild, abhängig von der lokalen Dynamik, was Wachstum angeht und Profitabilität. Also wir steuern unser Portfolio nach wie vor sehr konsequent. Und wir sind noch mitnichten in einem Umfeld, wo wir überall steigende Preise und Profitabilitäten sehen. Deswegen haben wir einen sehr differenzierten Ansatz. Es gibt Märkte, wo wir ganz hervorragend wachsen, weil die Profitabilität gut ist und die Volkswirtschaft wächst. Ich verweise hier auf Südamerika, fast 39% Wachstum. Ein sehr, sehr starkes Ergebnis und auch die Profitabilität ist wirklich gegeben, die Rahmenbedingungen sehr, sehr auskömmlich mit einer kombinierten Schadenkostenquote von unter 97%, wirklich genau wie man es sich wünscht. Und es gibt andere Märkte, wo die Profitabilität nicht ausreichend ist und wo wir deswegen weiter darauf achten, die Profitabilität zu verbessern. Die einzelnen Märkte würde ich jetzt ungern im Interesse der Zeit besprechen, bin da gerne auf einzelne Fragen, gehe ich ein. Nochmal, das 20 Basispunkte Wachstum währungsbereich rechnet sich aus höheren Preisen im Schnitt von 80 Basispunkten und 60 Basispunkten zurücklaufenden Volumen in einigen Kernmärkten, wo die Profitabilität eben nicht auskömmlich ist. Die Seite 14 zeigt die Entwicklung der einzelnen Ergebniskomponenten. Ich will hier gar nicht viel Zeit drauf verlieren. Das technische Ergebnis ist wegen Naturkatastrophen rückläufig um knapp 97 Millionen Euro. Das Anlageergebnis ist positiv mit 49 Millionen, vor allen Dingen durch eine steigende Anlagebasis. Wir achten natürlich darauf in dem Umfeld, dass wir die Kapitalanlagebasis nach Möglichkeit ausbauen. Die sonstigen Ergebnisse sind im Wesentlichen unverändert. Auf der Seite 15 habe ich Ihnen neben dem üblichen Ausweis der Schadenkostenquote der ausgewählten Geschäftseinheiten auch den Einfluss der Naturkatastrophen mal auf der rechten Seite aufgeschrieben, zur besseren Information. Vielleicht eine Bemerkung zu Deutschland. In Deutschland hatten wir tatsächlich keine Naturkatastrophenbelastung im ersten Quartal. Wir haben aber gebucht Schäden aus dem vierten Quartal des letzten Jahres. Das ist ein rein buchhalterischer Effekt, den wir für eine inhaltliche Diskussion gerne ignorieren können. Die wesentlichen Belastungen liegen in den Einheiten, die Sie dann weiter unten sehen. Vor allen Dingen natürlich in unserer Rückversicherungseinheit aus internen und externen Rückversicherungen. Der AGCS, die als globaler Industrieversicherer natürlich überall betroffen ist, in Australien, wo wir sehr starke Belastungen hatten und natürlich auch in den USA, wo es jetzt auch weiter rappelt, wie man so schön sagt. Auch da eine Bemerkung, falls irgendjemand nachfragen sollte, wir haben in unserem Quartalsbericht eine Angabe gemacht zu den Fluten. Wir rechnen da sehr konservativ gerechnet mit extra 60 Millionen Belastungen, aber diese Zahlen sind sehr vorläufig. Ich glaube, die sind eher besser über Zeit, aber wir wollen sicherstellen, dass wir ausreichend reserviert sind. Letzte Bemerkung, die Kosten sind flach bei 28% gegenüber dem Vorjahresquartal und leicht gegenüber dem vierten Quartal gesunken. Die Seite 16 danach zeigt Ihnen mal einen Vergleich und einen Aufriss des budgetierten Nat-Cat-Belastungen von normalerweise 270 Millionen Euro, so rechnen wir das pro rata auf die Quartale, im Vergleich zu den 740 Millionen, die wir rund gebucht haben. Der größte Teil entstammt hier dem Erdbeben in Japan, den Erdbeben in Neuseeland und den Ereignissen in Australien. Und es ist sehr wichtig, dass alle diese Zahlen natürlich noch Veränderungen unterliegen können im weiteren Vorgehen. So, auf der Seite 17, wie immer die technischste Seite aller in dem ganzen Segment, da kriegen wir immer viele Fragen zu, ist trotzdem sehr wichtig für ein Schadenunfallunternehmen wie unseres. Es zeigt nämlich eigentlich die Schadenquote, die wir fürs Geschäftsjahr rechnen, also ohne die Veränderung aus Vorjahresschäden, das ist ganz wichtig, also die sogenannte Abwicklung ist hierbei nicht berücksichtigt und differenziert hier insbesondere den Trend inklusive und exklusive Naturkatastrophen. Man kann eigentlich in allen Einzelschaubildern auf der Seite erkennen, dass die Geschäftsjahresschadenquote exklusive Naturkatastrophen sich jetzt seit 5 Quartalen kontinuierlich nach unten entwickelt. Wir haben also einen sehr schönen Trend, den können Sie auf der rechten Seite sehen. Die Volatilität kommt im Wesentlichen aus den Belastungen von Naturkatastrophen. Und wenn man mal nach unten links guckt, wenn ich Sie darauf merken kann, und sagt, was verändert denn eigentlich die Geschäftsjahresschadenquote im Vergleich zum Vorjahr, sieht man drei Themen. Einerseits haben wir tatsächlich nach wie vor durchschnittlich steigende Schadenfrequenzen und Schadenhöhen. In dem Fall, in diesem Quartal, war es vor allen Dingen durchschnittliche Schadenhöhen, die gestiegen sind. Wir haben auf der anderen Seite positive Preiseffekte von rund 70 Basispunkten auf der Schadenquote und dann eben die negative Entwicklung gegenüber dem Vorjahr, 1,7 Prozentpunkte mehr Naturkatastrophen. Die waren im ersten Quartal 2010 mit 5,9% schon enorm hoch und das treibt natürlich das Ergebnis. Dafür sind wir aber da, als Versicherer sind wir dafür da, Naturkatastrophen zu decken und wir müssen damit klarkommen. Wir haben auch, vielleicht als Information, eine Analyse, wie sich das entwickelt. Typischerweise sind die Belastungen im ersten Quartal sehr hoch. Sie können auch nochmal im dritten Quartal hoch sein von Stürmen in den USA. Aber wir rechnen eigentlich über das Jahr mit einer Normalisierung. Das zweite Thema ist, wir haben im letzten Jahr das Budget für Naturkatastrophenschäden erhöht auf 2,8 Punkte in der kombinierten Schadenkostenquote, sodass wir trotz der enorm hohen Belastungen keine Ausschöpfung des Budgets schon zum jetzigen Zeitpunkt haben. Wir haben immer noch rund 400 Millionen, wenn Sie so wollen, Naturkatastrophenbudget zur Verfügung für den Rest des Jahres. Auch deswegen sind wir optimistisch, was die Entwicklung unseres Portfolios angeht. Die Seite 18, die Entwicklung unserer Kostenquote und der Kostenentwicklung. Hier setzt sich der Trend fort. Die Verwaltungskosten verbessern sich sehr schön durch die Programme, die wir seit Jahren fahren, in der Automatisierung und Effizienzsteigerung. Auf der anderen Seite sehen wir aber, im Verdrängungswettbewerb müssen wir uns intensiver um unsere Kunden bemühen. Deswegen steigen Akquisitions- und Kundenservicekosten an. Und wir müssen hier auch die richtige Balance achten zwischen Profitabilität auf der einen Seite und Kundenservice. Wir haben deswegen auch ganz bewusst in der Krise investiert in unsere Vertriebe und in den Kundenservice. Das spiegelt sich dann auch in den Kosten wider. Auf der Seite 19 und 20 sind die letzten beiden Bilder zu dem Segment Schadenunfallversicherung. Sie befassen sich vor allen Dingen mit dem Investmentportfolio und den Erträgen auf unsere Investmentportfolio. Es wächst sehr erfreulich jetzt auf 96,3 Milliarden Euro und die Renditen, die wir erwirtschaften im Segment, sind auch sehr auskömmlich und im Plan auf der Aktienseite etwas überplant durch außergewöhnliche Realisierungen, die wir hatten im ersten Quartal, die sich so nicht wiederholen. Die Seite 20 zeigt auch, dass sich die operativen Investmenterträge in Summe dann erhöht haben gegenüber dem Vorjahr um 6,3% und die Zinsen und zinsähnliche Erträge liegen mit 896 Millionen Euro auch leicht über Plan. Also wir haben eine Unterstützung durch die Kapitalanlageseite, die jetzt bisher sehr gut gekommen ist durch die Krise. So, meine Damen und Herren, das waren meine Kommentare zum Schadenunfallsegment. Wie gesagt, vielleicht kommen wir ja später noch dazu, die einzelnen Teile zu diskutieren. Ich würde jetzt gerne übergehen auf das nächste Kapitel 4, die Lebens- und Krankenversicherung. Hier vergleichen wir uns immer ganz sauber mit dem Vorjahresquartal. Deswegen kommen die an sich sehr guten Zahlen etwas zu schlecht weg. Das muss ich auch im Interesse der Kollegen sagen, die eine hervorragende Arbeit gemacht haben, auch im ersten Quartal, sowohl auf der Umsatz- als auch der Profitabilitätsseite. Der Umsatz sinkt nominal gegenüber dem Vorjahresquartal auf 14,3 Milliarden Euro, trotzdem ein sehr guter Wert fürs erste Quartal. Die Kapitalanlagen liegen bei 419 Milliarden Euro und haben Nettomittelzuflüsse von 1,7 Milliarden Euro zu verzeichnen. Meine Damen und Herren, ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass zumindest der Finanzfuzzi hier, wie ich, der guckt nämlich weniger in der Lebensversicherung auf die Umsätze, sondern vor allen Dingen auf die verwalteten Vermögen für unsere Kunden. Das ist der eigentlich richtige Indikator und da auch die sogenannten Nettomittelzuflüsse. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die in einer so schwierigen Situation auf der Zinsseite noch so gute Zuflüsse zu verzeichnen hatten. Wir hatten nur in Italien Nettomittelabflüsse mit rund 300 Millionen durch besondere vertriebliche Themen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Im Vorjahr hatten wir ja Scudo Fiscale, also das Amnestiegesetz und dadurch besondere Mittelzuflüsse. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, wenn man in einem solchen Umfeld Nettomittelzuflüsse hat. Das operative Ergebnis sinkt im Vorjahresvergleich auf 700 Millionen, ein sehr ordentlicher Wert im langfristigen Mittel und genau auf Plan. Und unsere Neugeschäftsmarge ist mit 2,2% gegebenes Zinsniveau sehr, sehr auskömmlich. Wir sind also mit dem Wert zufrieden. Wir haben uns vor allen Dingen in einigen Märkten sehr gut entwickelt, vor allen Dingen in den USA, wo wir im letzten Jahr doch die ein oder andere Schwierigkeit hatten mit dem niedrigen Zinsumfeld. Das haben wir mittlerweile sehr schön adressiert. Jetzt vielleicht zu den Details. Die Seite 23 zeigt Ihnen die Umsatzentwicklung aus anlageorientierten und den sogenannten IFRS oder den traditionellen Produkten, wenn man so sagen will. Diese wachsen nach wie vor. Wir haben die Volatilität im Wesentlichen in Anlageprodukten. Das werden wir auch in den nächsten Jahren immer mal wieder sehen. Je nachdem, wie das Kapitalmarktumfeld ist, wie die Zinsen sich kurzfristig und deren Volatilität entwickelt, werden wir da Schwankungen sehen. In Summe sind wir trotzdem mit der Entwicklung eigentlich zufrieden. Sie sehen auf der rechten Seite die einzelnen Werte. Nein, es ist kein Verschreiber. Die Werte bei der Allianz Leben sind tatsächlich so. Es ist ein etwas merkwürdiger Zufall mit 3,919 Milliarden. Im ersten Quartal übrigens ein hervorragender Wert. Wir haben damit nicht gerechnet, dass wir uns so gut entwickeln. Vor allen Dingen hat sich auch der Produktmix sehr schön entwickelt in Deutschland. Wir haben einen Anstieg im traditionellen Geschäft zu verzeichnen gehabt von rund 270 Millionen. Und in den sogenannten Sparbeitragsprodukten haben wir wie geplant uns zurückgezeichnet. Also auch die Struktur des Geschäftes hat sich sehr positiv entwickelt, auch wenn in Summe quasi die Beiträge flach sind. Wir haben Rückgänge in Frankreich, ich habe es eben erwähnt. Wir hatten dort Sonderkampagnen im letzten Jahr. Ich rechne damit, dass sich das im Laufe des Jahres wieder normalisiert. Und Italien habe ich beschrieben, Scudo Fiscale ist das wesentliche Schlagwort hier. In anderen Bereichen wachsen wir sehr schön. In Asien sind natürlich die Naturkatastrophen eingeschlagen, vor allen Dingen in Japan. Da leidet unser japanisches Geschäft logischerweise drunter. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Und in Osteuropa haben wir immer noch Nachwehen der Finanzkrise zu verzeichnen. Die USA habe ich erwähnt, eine sehr, sehr schöne Entwicklung und zurück in Richtung Rekordniveau erstes Quartal 2009. Seite 24 ist die eben beschriebene Analyse der Nettomittelzuflüsse und der Entwicklung der operativen Anlagebasis, wie wir sie nennen. Wir hatten negative Effekte durch den Markt, im Wesentlichen steigende Zinsen, aber vor allen Dingen Wechselkurseffekte. Das beeinflusst unser Ergebnis im ersten Quartal ja nicht nur im Eigenkapital, sondern natürlich auch bei Umsätzen und Erträgen. Aber die wirklich wichtige Betrachtung sind die Nettomittelzuflüsse. Das zeigt die Fähigkeit, Vertrauen unserer Kunden dadurch wiederzuspiegeln, dass sie uns ihre Mittel bringen nach Abflüssen. Und Sie sehen auf der rechten Seite, dass die Allianz Leben sehr schön gewachsen ist, 300 Millionen Euro Nettomittelzuflüsse. Wir haben in den USA 600 Millionen Nettomittelzuflüsse. Auch in Asien, wo ich eben die Prämien beschrieben habe, deswegen ist das wunderbares Korrektiv, haben wir 300 Millionen Zuflüsse. Auch im restlichen Portfolio fast 800 Millionen stark gestiegen. Das zeigt auch wieder die schöne Diversifikation über alle Märkte. Wir fangen eigentlich mittlerweile durch unsere globale Aufstellung Schwächen in einzelnen Märkten sehr schön ab. Also eigentlich auch ein sehr langfristig solides Bild. Das operative Ergebnis finden Sie auf der Seite 25 in der üblichen Darstellung. Die Ergebniskomponenten, technisches Ergebnis, Anlageergebnis und Kosten. Auf der Technikseite handelt es sich im Wesentlichen um bestimmte Methodikänderungen, die wir machen. Vor allen Dingen haben wir einige kleinere Reserveanpassungen, die wir hier verbuchen. Auf der Anlageseite finden sich im Wesentlichen Veränderungen in den Annahmen bei der Überschusszuführung wieder, die wir angeglichen haben, mehr an konservative Marktentwicklungen. Also wir nehmen hier einen sehr vorsichtigen Blick auf die zukünftigen Erträge, die wir mit unseren Kunden teilen. Und das Kostenergebnis hat sich um 24 Millionen verbessert auf nur noch minus 13 Millionen Euro im Quartal. Hier haben wir ja auch das Ziel, über Zeit auf mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis zu kommen. Wir gucken uns auch buchhalterisch die Anlagebasis an. Das ist die Seite 26 und die laufenden Renditen. Das ist vergleichbar dann mit der Sachversicherungsseite. Auch hier schönes Wachstum. Die Rendite auf den Aktien ist hier etwas niedriger, weil wir eine etwas andere Struktur auf der Aktienseite haben als in der Sachversicherung. Das operative Investmentergebnis mit über 4 Milliarden auch sehr schön stabil. Und auch auf der Effizienzseite sind wir auf Zielkorrektur. Die Seite 28 dann beleuchtet das Neugeschäft. Wir benutzen ja konsistent mit unseren Wettbewerbern, das ist vielen gar nicht aufgefallen, im Bereich des öffentlichen Lebens, dass wir jetzt zwischen den verschiedenen großen Unternehmen einheitliche Methodiken haben für die Zuberechnung der Neugeschäftsmarge und des Barwerts der Neugeschäftsprämien gegenüber dem aus unserer Sicht Niedrigpunkt im vierten Quartal 2010 angestiegen auf 2,2. Wir liegen natürlich mit den Zinsen heute nach wie vor unter dem ersten Quartal 2010, deswegen auch die Neugeschäftsmarge noch leicht darunter. Und den Niedrigpunkt in der Zinskurve hatten wir im dritten Quartal. Die Berechnungsmethoden, meine Damen und Herren, darf ich vielleicht sagen, die haben immer einen gewissen Nachlaufeffekt. Also wir sehen immer typischerweise ein, zwei Quartale später erst die Auswirkungen auf die Berechnung. Die wichtige eigentlich Perspektive ist die rechte Seite, nämlich die Entwicklung des Neugeschäftswertes, die nach dem Niedrigpunkt in 2003, getrieben durch Margen, jetzt weiter gestiegen ist, und zwar auf 240 Millionen Euro. Also wir streben da auch für das Jahr gute Ergebnisse an und sind in Summe mit der Entwicklung in der Lebensversicherung sehr zufrieden, insbesondere gegeben das doch sehr schwierige Umfeld. So, und ich freue mich auch in diesem Quartal als letztes Segment Asset Management vorstellen zu dürfen. Asset Management zeigt eben sehr schön die Diversifikation in unserem Portfolio. Während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Sachversicherung extrem schwierig sind und in der Lebensversicherung nach wie vor durch enorme Volatilität, vor allen Dingen auch in den Märkten für Unternehmens- und aber auch staatlichen Anleihen befinden, ist unser Asset-Management-Geschäft jetzt eine wirklich wichtige Stabilisierungssäule. Auch wieder in diesem ersten Quartal, die verwalteten Anlagen liegen bei 1,492 Milliarden Euro. Hier spielen Foreign Exchange Effekte oder Wechselkurseffekte, sorry nochmal, weg mit dem Anglizismus, eine wichtige Rolle. Wir hatten wieder Nettomittelzuflüsse bei Anlagen für Dritte, das ist nicht selbstverständlich, schon gar nicht im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Viele unserer Wettbewerber hatten Nettomittelabflüsse und das operative Ergebnis steigt proportional zum Anlagevolumen um 13,3%. Mit einem Aufwandertragsverhältnis von 58,5% haben wir einen absoluten Spitzenwert nach wie vor zu verzeichnen, sodass wir rundherum zufrieden sind mit der Entwicklung im Asset Management. Vielleicht ein paar Details. Die Seite 31 zeigt die gesamten verwalteten Anlagen und ihr Wachstum um fast 14%. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass wir eigentlich einen viel besseren Wert zu verzeichnen hatten, wenn der US-Dollar nicht dazwischen gekommen wäre, fast 54 Milliarden Euro gegenüber dem Jahresende. Beinhaltet der negative Wechselkurseffekt, 51 Milliarden davon auf Anlagen für Dritte. Die Nettomittelzuflüsse auf der Seite 32, 13,6 Milliarden, gegeben das Umfeld ein sehr, sehr schöner Wert. Und auf Seite der 33 sehen Sie die gestiegenen Provisionsüberschüsse. Durch die sehr, sehr hohe Anlagebasis können wir auch den erwarteten Rückgang in den performanceabhängigen Gebühren leicht ausgleichen und liegen mit einer Provisionsmarge von 39,8 Basispunkten bei einem echten Spitzenwert. Ja, wir verändern das Portfolio, wir sind immer weniger abhängig von dem Total Return Fund von Bill Gross. Also wir haben diversifiziert in wirklich Multi-Asset-Produkte und das wirkt sich sehr schön auf die Stabilität der Assets, auf die Performance für unsere Kunden, wie Sie gleich sehen werden, aber auch für den Aktionär aus. Also wenn man das so sagen darf, auch mal Neudeutsch, ein echter Win-Win. Die Seite 34 zeigt das operative Ergebnis mit 528 Millionen Euro im Quartal auf Kurs, ja, für ein 2-Milliarden-Ergebnis fürs Jahr. Wir wissen natürlich nicht, wie das Jahr sich entwickelt. Also wenn es Volatilität gibt, kann das sich leicht verändern. Aber im Moment liegen wir wirklich auf Kurs. Und die Seiten 35 und 36 geben Ihnen einen Überblick über die Entwicklung in den jeweiligen Segmenten, einmal Rentengeschäft und einmal Aktiengeschäft. Beide Trends waren positiv. Bemerkenswert ist bei den festverzinslichen Wertpapieren die dreijährige Outperformance, 92% fürs erste Quartal, ein absoluter Spitzenwert. Und das zeigt dann eben auch die Anlageseitenentwicklung, die Nettomittelzuflüsse allein im Bereich festverzinsliche waren 70 Milliarden. Im Aktiengeschäft ist die Profitabilität auch weiter gestiegen, also unsere Restrukturierungsbemühungen schlagen sich weiter nieder. Unsere Cost-Income-Ratio liegt jetzt mittlerweile bei unter 74%. Wir waren zum Jahresende im einen guten Industrieschnitt. Wir verbessern uns hier weiter und auch die 3-Jahres-Outperformance hat sich verbessert auf 68%, auch ein sehr schöner Wert. Wir hatten Nettomittelabflüsse im ersten Quartal, muss dabei immer berücksichtigen, dass es negative Wechselkurseffekte gibt in diesen Berechnungen immer wieder und dass auch die Aktienmärkte erheblich volatiler sind. Also die ganze Industrie hat auch wieder mit sehr schwankenden Flüssen zu rechnen gehabt. Und auch das wird sich, glaube ich, in diesem Jahr nicht ändern. Ich würde gerne die Präsentation zusammenfassen mit den Informationen auf der Seite 38. Wir sind der Meinung, mit fast 30 Milliarden Quartalsumsatz liegen wir auf einem sehr guten Wert. Das operative Ergebnis von 1,7 Milliarden, fast auf Vorjahresniveau, trotz sehr stark gestiegener Schäden aus Naturkatastrophen. Das Quartalsergebnis ist sehr stark getrieben durch nicht operative Ergebnisse und einen temporär höheren Steuersatz. Die darunter liegende Entwicklung wird sich normalisieren im Laufe des Jahres und die Kapitalposition ist sehr stark, sodass wir uns auf Kurs sehen, unseren Ausblick für diesen Jahr zu erreichen. Wir wurden so ein bisschen kritisiert, darf ich vielleicht sagen, meine Damen und Herren, für den etwas konservativen Ausblick. Ich bin sehr froh. Keiner konnte die Naturkatastrophen vorhersehen, aber wir haben die Volatilitäten in den Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen gesehen. Wir haben das unsichere Feld gesehen in den Aktienmärkten und Naturkatastrophen sind weiter auf dem Vormarsch. Deswegen bleiben wir konservativ, aber wir sind sehr sicher, dass die Allianz, so wie sie aufgestellt wird, diese Herausforderung sehr gut meistern wird. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.
Dankeschön, meine Damen und Herren. Die heutige Fragerunde wird elektronisch durchgeführt. Wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal uns erreichen kann. Falls Ihre Frage beantwortet wurde, können Sie sich mit Stern 2 aus der Runde zurückziehen. Ich wiederhole, bitte drücken Sie jetzt Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur für Ihre Frage. Wir haben eine erste Wortmeldung von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Bäte, Michael Flämig, Börsenzeitung.
Guten Morgen, Herr Flämig.
Ich habe Fragen zu drei Themen, zur Kapitalausstattung, zur Naturkatastrophenentwicklung und zur Entwicklung in Deutschland. Zum ersten Thema Kapitalausstattung. Sie sind da jetzt bei 180% Solvabilitätsquote. Gilt eigentlich das alte Ziel 150-170% noch? Und wie beurteilen Sie denn allgemein die Kapitalausstattung? Ist die nach wie vor angemessen, weil im Markt zunehmend darauf hingewiesen wird, dass da zu viel Geld angesammelt werde? Die zweite Frage, Sie sind sehr ausführlich auf die Naturkatastrophen eingegangen, hatten gesagt, dass das Budget auf 2,8% erhöht worden sei. Wie war es denn vorher? Und wenn man sich die Entwicklung im ersten Quartal anguckt, auch wenn es vielleicht einen Schwerpunkt im ersten Quartal gibt, könnte es nicht sein, dass man auf mittlere Sicht dieses Budget noch anheben muss, also für die Zeit in 2-3 Jahren. Dritte Frage zu Deutschland. In den Märkten, wo Sie in der Schaden- und Unfallversicherung Schwierigkeiten haben, fällt auf, dass im Prinzip Preiserhöhungen gut durchsetzbar sind, also Italien, Frankreich und USA. Die einzige Ausnahme macht dort Deutschland mit plus 0,1%. Wie beurteilen Sie da die weitere Entwicklung? Muss man da weiterhin gegen den Markt so stark ankämpfen, wie das im Moment der Fall ist? Danke.
Ja, Herr Flämig, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich gehe gleich drauf ein. Also Kapital, ja, tatsächlich haben wir Mitte der 2000er gesagt, auf der Konglomerate-Richtlinie sind 150-170%. Das ist die Maßgabe, das war aber vor dem Start quasi von Solvency II und der Veränderung der Kapitalanforderungen der Ratingagenturen. Vielleicht darf ich darauf eingehen, dass wir mehrere Kapitalbegriffe ja im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir die Allianz steuern. Die Konglomerate-Richtlinie war immer eine wichtige Rahmenbedingung, die wir natürlich als Minimum erfüllen müssen. Dann haben wir ein AA-Rating mit stabilem Outlook und dahinter ergeben sich auch bestimmte Anforderungen. Dann haben wir das ökonomische Modell, was wir berücksichtigen müssen und nicht zu vernachlässigen, irgendwann natürlich auch das IFRS-Eigenkapital in unserer Bilanz. Die Konglomerate-Richtlinie, um Ihre Frage konkret zu beantworten, ist nicht mehr eine für uns entscheidende Rahmenbedingung, denn sie reagiert nicht auf das für uns wichtigste Risiko, nämlich das Zinsrisiko. Wie Sie vielleicht ja wissen, sind Veränderungen in den unrealisierten Gewinnen und Verlusten und damit eben die Reaktion des Portfolios auf Zinsänderungen nicht abgebildet in der Konglomerate-Richtlinie. Für uns ist deswegen, sind die wichtigeren Rahmenbedingungen einerseits das Rating, wo wir sehr komfortabel unterwegs sind, aber auch nicht das so, dass wir jeden Tag jubeln, denn die Zinsrisiken sind signifikant nach wie vor auf der Kapitalseite, als auch unser internes Modell, was sich ja schrittweise anlehnen soll an Solvency II. Und obwohl wir auf der Solvency II-Seite seit ein paar Wochen jetzt wieder einiges an Durcheinander haben, ist auch da einer der wesentlichen Treiber für unser Risikokapital das Zinsrisiko in der Lebensversicherung, das nach wie vor hoch ist. Denn nochmal, trotz gestiegener Zinsen sind sie in Summe nach wie vor auf einem niedrigen Niveau, auch im Vergleich zu unseren langfristigen Verbindlichkeiten. Das heißt, wir gucken uns im Wettbewerbsvergleich komfortabel, doch kritisch unsere Kapitalposition vor allen Dingen beim Rating und im internen Modell an und vor allen Dingen also eben auch auf dem Weg zu Solvency II.
Aber so, wenn ich das,
Das sind für uns die richtigen Rahmenbedingungen. Also dieses Ansammeln von Kapital vielleicht, das Sie eben beschrieben haben, wir haben zu viel Kapital in der Bilanz, das kann ich im Moment nicht nachvollziehen. Wir haben das schon in der Vergangenheit mehrfach diskutiert. Wir haben natürlich jüngst Eigenkapital ersetzende Verbindlichkeiten begeben, zu einem sehr günstigen Zeitpunkt und übrigens zu sehr günstigen Kosten, um sicherzustellen, dass wir zukünftig handlungsfähig brauchen. Ob wir dieses Kapital dann dazu nutzen, andere Verbindlichkeiten abzulösen nächstes Jahr, werden wir sehen, sobald wir wissen, was aus Solvency II herauskommt.
Wenn ich dazwischen fragen darf?
Ja, gerne.
Das interne Modell ist, glaube ich, auch bei 177%, also relativ hoch. Vielleicht können Sie mal eine neue Bandbreite angeben, wo die Allianz sich eigentlich komfortabel fühlt.
Ja, das werde ich zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Die Frage ist sehr gut. Das mache ich genau dann, wenn ich genau weiß, was aus Solvency II rauskommt. Okay. Wir werden erst per Ende Juni überhaupt 50% der Wahrheit wissen. Dann werden ja die sogenannten Level 2 Implementierungsrichtlinien oder sollen dann verabschiedet werden. Und dann erst geht es in Level 3, nämlich die konkrete Spezifikation. Das heißt, erst frühestens rechne ich persönlich damit, dass zum Ende dieses Jahres wir langsam mal absehen, wie die Anforderungen sind. Und dann werden wir selbstverständlich mit Ihnen darüber diskutieren, was der richtige Korridor ist. Vielleicht eine letzte Bemerkung dazu. Solvency II wird nicht nur höhere Anforderungen haben als in der Vergangenheit, sondern vor allen Dingen viel volatilere. Das heißt, die Bandbreite und das Niveau, auf das wir schießen, werden höher sein müssen, um die Volatilität abzufangen. Aber glauben Sie mir, ich bin derjenige, das höchste Interesse hat, endlich zu wissen, was da rauskommt. Ich kann es Ihnen aber trotzdem nicht sagen und das liegt nicht an uns, sondern das liegt leider im Moment an den Diskussionen zur Regulation. Vielleicht die zweite Frage, auch sehr gut zum Thema Naturkatastrophen. Wir hatten früher zwischen 2,2 und 2,4 das Budget. Wir haben also vor einigen Jahren hat Herr Perl immer gesagt, wir haben 2% der Planung der kombinierten Schadenkostenquote für Naturkatastrophen. Das schon für 2010 auf 2,4% und jetzt 2,8% angehoben. Und Sie haben vollkommen recht, wir beobachten die Entwicklung bei Naturkatastrophen laufend mit unseren Teams und werden, wenn nötig, die Naturkatastrophenbudgets anpassen. Das hat zwei Komponenten, nämlich erstens, was ist die Frequenz und die Höhe dieser Schäden und wie verändert sich unser Portfolio? Denn wir wachsen ja möglicherweise im Portfolio in Bereichen, die exponiert sind. Und da, wo wir die entsprechenden Preise dafür bekommen, stehen wir natürlich als Versicherer auch zur Verfügung, unseren Kunden diese Risiken zu übernehmen. So, zum Thema Deutschland, da ist die Situation einfach so, es gibt nach wie vor einen enormen Verdrängungswettbewerb und die Kapitalausstattung der Industrie ist trotz unauskömmlicher operativer Profitabilität, vor allen Dingen in der Autoversicherung, nach wie vor sehr hoch. Und die historischen Werte zeigen einfach, dass Wettbewerber im Kampf um Marktanteile lieber Kapital verbrennen, als Kunden Marktanteile abzugeben und sich rational zu verhalten. Zumal wir eben in Deutschland auch die Schwankungsrückstellungen haben, die Verluste eine gewisse Zeit ausgleichen können im Geschäft und Ergebnis stabilisieren, sich auswirken. Das heißt, ich und unsere Experten, wir rechnen nicht mit einer substanziellen Verbesserung in der Preisposition auf Basis von rationalem Verhalten. Das bedeutet umgekehrt, dass die Allianz sich nur dadurch verbessern kann, dass wir unsere Schadenkosten im Griff behalten und uns dort weiter verbessern und unsere Betriebs- und Vertriebskosten weiter senken, um so unsere Margen zu schützen und gleichzeitig bitte auch sicherstellen, dass wir unsere Kunden ordentlich bedienen. Also wir können hier nicht auf den Markt hoffen, dass er unsere Ergebnisse verbessert, sondern das muss eine Managementleistung sein.
Gut, danke schön.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Wortmeldung kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits. Drei Fragen. PIMCO, was wird das ungefähr kosten, wenn man die restlichen B-Shares kaufen wird? Dann vielleicht nochmal in absoluten Zahlen. Was kann man sagen, wie das Budget für Natural Disasters dieses Jahr ist? Letztes Jahr war es, glaube ich, 800 bis 900 Millionen. Das ist die absolute Zahl dieses Jahr. Und Share Buybacks sind wahrscheinlich dann kein Thema, wenn Sie sagen, die Solvency Ratio ist nicht exzessiv sozusagen. Vielen Dank.
Frau Dauer, mit dem Verständnis zu einzelnen Kapitalmaßnahmen kann ich mich nicht äußern. Also ob wir sie machen oder nicht machen, hängt immer davon ab, wie das Marktumfeld ist. Bitte ein Verständnis, dass ich keinen Kommentar abgebe zu Kapitalmaßnahmen. Das Budget kann man leicht ausrechnen, indem man die 267 oder beziehungsweise 60 Millionen mal 4 nimmt. Das ist ein reines Pro-Rata-Budget fürs Jahr rund 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro, je nachdem wie die Wechselkurseffekte sind, denn wir machen die Planung auf Basis in der lokalen Währung in den Ländern. bei den restlichen B-Units. Die Allianz kann bis 2016 die noch ausstehenden B-Units erwerben. Gleichzeitig haben die Managing Director bei PIMCO ein Andienungsrecht, was auch bis 2016 läuft. Und diese Entscheidung wird dann immer gefällt, wenn der jeweilige Zeitpunkt erreicht ist. Deswegen kann man heute keinen konkreten Preis für die jeweiligen B-Units angeben. Ja, Sie können aber ja über die Jahre gucken, wie sich die Profitabilität entwickelt hat. Also sind mehrere Einflussfaktoren, die auf den sich darauf auf sozusagen spielen. Wir haben vor, weil es bisher ein gutes Investment war, die B-Units zu den entsprechenden Zeitpunkten zu übernehmen. Aber wir geben keinen konkreten Betrag rein. Aber Sie können davon ausgehen, dass die Aufwendungen, die wir in der Vergangenheit haben, jetzt sukzessive zurückgehen.
Gut, also mal Dankeschön dafür.
Die nächste Frage bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wir kommen nun zu Jonathan Gold von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Drei Fragen eigentlich. Hören Sie mich jetzt?
Sehr gut, Herr Gold. Guten Morgen.
Okay, guten Morgen. Zuerst, es gab da ein paar Analysten heute Morgen, die haben gesagt, dass Ihr normalisierte Combined Ratio war ein bisschen enttäuschend. Ich wollte nur fragen, ob Sie etwas sagen können über die, was Sie erwarten in diesem Jahr so für ein Combined Ratio. Ich weiß, dass es schwer zu sagen ist, aber ohne NatCats zum Beispiel haben Sie jetzt ein Ziel für das Jahr. Zweite Frage, Sie haben gesagt, dass Sie erwarten in Ihrem Quartalsbericht, dass Sie erwarten eine leichte Erhöhung der Preisen, aber dass es nicht ausreichend sein wird so für die anderen Probleme, die Sie haben, so Inflation und Naturkatastrophenkosten und so weiter. Können Sie ein bisschen genauer beziffern, was Sie erwarten für Preiserhöhungen in Schadenunfall? Und dann drittens, Sie haben auch gesagt, dass Sie sind ein bisschen zuversichtlicher wegen Solvency II, wie es ausgeht in Ihrem Quartalsbericht. Was macht Ihnen dann zuversichtlicher, dass die Probleme gelöst werden können für 2013? Ist das ein allgemeiner Optimismus oder haben Sie klare Anzeichen dafür, dass etwas ändert sich? Ja, das sind meine drei Fragen. Danke.
Also, die Naturkatastrophenbelastungen im ersten Quartal ist sehr schwer, eine Vorhersage zu machen, was die kombinierte Schadenkosten für das Gesamtjahr sein kann. Wir rechnen im Laufe des Jahres mit einer Normalisierung, das habe ich eben erwähnt. Wir hatten ursprünglich einen Plan von einer kombinierten Schadenkostenquote von 96% mit einem Budget, habe ich eben erwähnt, für Naturkatastrophen von 2,8. Wir hatten im ersten Quartal 7,6 und jetzt kommt es im Wesentlichen in Ihren Berechnungen darauf an, ob Sie glauben, dass das Budget ausreicht oder nicht. Wir haben im darunterliegenden Portfolio eine sehr schöne Entwicklung. Ich habe es eben erwähnt, die Geschäftsjahresschadenquote ohne Naturkatastrophen tendiert weiter nach unten. Und wir müssen aber dann eben auch Quartale mit weniger als 96% kombinierte Schadenkostenquote jetzt sehen, um das Gesamtziel zu erreichen. Und da arbeiten wir sehr konzentriert dran. Das Thema Erhöhung der Preise, das bezieht sich immer auf einen Vorsichtsvermerk. Wir haben immer eine Schadeninflation, die brutto vor unseren Maßnahmen zwischen 2 und 3% liegt. Und wir müssen halt sicherstellen, dass wir durch Schadenmanagementmaßnahmen diese Schadeninflation abfangen. Das ist uns in den vergangenen Jahren immer gelungen. Also wenn Sie sich die Entwicklung von Schadenfrequenz und Schadendurchschnitten angehen, dann liegt sie immer signifikant unter der Normalinflation. Was soll das heißen? Die Preiseffekte im letzten Jahr waren knapp auf die Schadenquote im Geschäftsjahresbetrachtung waren 70 Basispunkte. Wenn man sagt, ich habe 2 bis 3% Schadeninflation, wie kann das denn ausreichen? Das geht eben nur, wenn man es schafft, die Nominalinflation auszugleichen. Und deswegen ist das eine Vorsichtsbemerkung. Ich persönlich bin aber sehr zuversichtlich, dass uns das in diesem Jahr wie in den Vorjahren gelingt, die Nominalinflation der Schäden durch Managementmaßnahmen in den Griff zu kriegen. So, was das Thema Solvency II angeht, dann haben Sie zu viel Optimismus in unsere Bemerkungen rein interpretiert. Also wir sind nach wie vor besorgt um die Entwicklung zum Thema Solvency II. Das eigentlich Positive ist nur, dass die Deadlines jetzt langsam ablaufen, bis zu denen wir wissen müssen, was wir denn nun tun. Also das ist das eigentlich wirklich Positive. Wir sind nach wie vor besorgt, dass wir insbesondere bei der Kapitalunterlegung für die Lebensversicherung und für langfristige Garantien unverhältnismäßig hohe Kapitalanforderungen bekommen und vor allen Dingen solche, die dafür sorgen, dass unsere zur Verfügung stehenden Mittel und die Anforderungen stark schwanken. Und das macht das Management eines solchen Geschäftes sehr schwer. Wir haben als Industrie und auch als Allianz an führender Position sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man das Problem lösen kann, auch im Interesse der Kunden und derjenigen, die Kundenschutz brauchen. Und wir hoffen, dass diese Vorschläge jetzt positiv ihren Weg in die Implementierung finden. Wir sind mittlerweile in allen wesentlichen Gremien ja da vertreten und wir haben einen sehr guten Dialog mit unseren Regulatoren. Kann ich Ihnen trotzdem sagen, das wird alles gut? Nein, kann ich nicht, denn es gibt eben sehr, sehr viele Köche, die an dem Thema tätig sind. Neben dem Regulator und der Kommission ja auch die verschiedenen Mitgliedstaaten, die sehr heterogene Interessen und Anforderungen haben und das zu managen, ist sehr schwierig. Also keine Entwarnung bei Solvency II.
Danke sehr. Okay. Nächste Frage bitte dann.
Unsere nächste Frage kommt von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Zwei Fragen. Jetzt hat PIMCO ja eine relativ heftige Kampagne gegen den Zustand der amerikanischen Staatsfinanzen gefahren und vor dem Kauf von US-Staatspapieren gewarnt. Kann das sein, dass sich die Interessen der Allianz als Ganzes mit denen ihrer Tochter PIMCO da beißen? Und die zweite Frage, wie sehen Sie den Stand der Diskussionen um Umstrukturierung der Griechenlandschulden?
Ja, Herr Fromme, herzlichen Dank für Ihre Frage und guten Morgen. Also das erste Thema bezieht sich auf die US-Staatspapiere. Nein, wir haben keine unterschiedlichen Interessen, denn die Interessen der Allianz und von PIMCO ist, unsere Kunden gut zu beraten und für unsere Kapitalanlagen gut zu verwalten. Und es ist nur so, dass PIMCO sehr spezifische Kunden hat mit sehr spezifischen Anlageinteressen und darauf bezieht sich im Wesentlichen diese Position vor allen Dingen von Bill Gross und in seinen Portfolien. Das ist die erste Beobachtung und da die Realzinsen in den USA negativ sind im Wesentlichen, ist es unattraktiv, in bestimmte Papiere zu investieren mit auf Basis der laufenden Renditen. Das ist einfach so. Das ist also keine Aussage zu der grundsätzlichen Attraktivität von Papieren generell, sondern zu einem bestimmten Investitionszeitpunkt und vor allen Dingen relativ zu Alternativen. Wenn Sie sich die Performance von PIMCO wieder angucken im ersten Quartal, hat sich wieder mal gezeigt, dass er genau richtig gelegen hat. Er ist im Wesentlichen in Emerging Market Titel und andere Assetklassen gegangen und das hat unseren Investoren und damit unseren Kunden und am Ende der Allianz in Summe sehr getan. Das zweite Thema Griechenland, wir wollen uns in dieser Situation natürlich nicht äußern zu den verschiedenen Maßnahmen und wie die laufen sollen. Das ist im Wesentlichen eine Entscheidung der Politik. Ich kann Ihnen nur für die Allianz sagen, wir sind auf welche Maßnahmen auch immer gut vorbereitet. Wir fühlen uns mit unserer Risikoposition sehr gut und wir sind in der Lage, jedwede Strukturierungslösung, die dann am Ende des Tages entschieden wird, zu unterstützen.
Dankeschön. Bitte um die Frage.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie sich mittels Stern 1 für eine Frage melden können. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal uns erreichen kann. Ich wiederhole, bitte drücken Sie jetzt Stern 1 für Ihre Frage. Meine Herren, momentan scheint es keine weiteren Wortmeldungen zu geben.
Gut, wenn.
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbrechen darf, aber wir haben doch noch eine Folgefrage von Herrn Jonathan Gold von Reuters. Bitte schön.
Ja, danke nochmal. Es war nur zu fragen nach Ihr Equity Exposure. Sie haben so 7% am Ende des Quartals und wie sieht es aus in den kommenden Monaten? Erwarten Sie, dass Sie würden das zurückfahren ein bisschen oder doch ausbauen? Danke.
Herr Gold, wir machen ja keine Vorhersagen für Börsenkurse. Unsere Equity-Manager bei AGI sind gerne bereit, da ihre Perspektive zu geben für die jeweiligen Segmente. Wir fühlen uns mit unserer Aktienquote im Moment sehr wohl und haben beabsichtigt, nicht die zu verändern.
Gut. Letzte Frage. Gibt es noch eine Frage?
Wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr.
Dann bedanke ich mich
für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Meine Damen und Herren, damit ist die heutige Konferenz beendet. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen noch einen